Guten Morgen zusammen. Schön, dass Sie da sind. Hatten ja heute auch Zeit genug zum Ausschlafen. Ging ja eine Stunde länger. Die schönste Nacht des Jahres. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Begrüßung, für den Zuspruch. Thema Vergebung. Ich dachte, ich wollte gern zum Einstieg etwas erzählen aus meiner Kindheit. Nicht ein Schwank aus meiner Jugend, sondern etwas, was ich als Kind getan habe. Ich hoffe, es wird nicht zu peinlich für mich. Etwas, wozu ich fähig war. Denn ich habe zur Waffe gegriffen und sie benutzt. Habe sie gerichtet gegen jemand aus der Verwandtschaft. Und es hatte Folgen. Es war eine Pistole, zu der ich gegriffen habe, sie auf jemand gerichtet und abgedrückt, und ich brauchte für einen Treffer nur einen Schuss. Nun, ich muss präzisieren, die Pistole, sie war aus Plastik und die Munition, sie bestand aus Wasser. Und der Treffer hat gesessen. Das Opfer war meine Cousine. Ja, ich gebe zu, dazu war ich fähig. Ich fand es jetzt auch nicht wirklich schlimm. Ich habe auch gar nicht mehr in Erinnerung, wie meine Cousine reagierte. Vielleicht hätte ich das längst vergessen. Ja, ich glaube, ich hatte es ja auch bereits vergessen. Aber als ich abends nach Hause kam, wurde ich unsanft daran erinnert. Denn meine Mutter hatte in der Zwischenzeit Besuch von der Mutter meiner Cousine gehabt. Und meine Tante konnte recht resolut sein. Nun ja, ich war nicht dabei bei dieser Disputation meiner Tante mit meiner Mutter, aber wie meine Mutter erregt die Empörung meiner Tante schilderte, dachte ich, ob die Pistole doch nicht aus Plastik, sondern aus Metall und die Munition doch nicht aus Wasser, sondern aus einer Bleikugel bestand. Meine Cousine hatte als Folge des Treffers ja keinen bleibenden Schaden. Wie ich es in Erinnerung hatte, hat sie mir wohl vergeben, aber das war irgendwie auch gar kein Thema. Unser Verhältnis zueinander lief jedenfalls ganz normal weiter. Anders bei meiner Mutter und meiner Tante, die hatten monatelang Streit miteinander. Vielleicht konnte meine Tante nicht oder nicht gleich vergeben, was ein Glied unserer Familie ihrem Kind angetan hatte. Vielleicht konnte meine Mutter meiner Tante nicht gleich vergeben, dass sie so empört und anklagend über diese ungeheuerliche Tat aufgetreten war und dies sicherlich auch nicht ganz leise und zimperlich. Ein ganz anderes Beispiel. Hoffentlich ist niemand empört, dass ich diese Beispiele aneinanderreihe. In der Heftigkeit der Beispiele liegen schier unendliche Welten zwischen ihnen. Die werden vielleicht noch mit dem Namen Simon Wiesenthal was anfangen können. Er war ein österreichisch-jüdischer Überlebender des Holocaust. Als er im Mai 1945 aus dem KZ befreit wurde, hatten er und seine Frau im Holocaust 89 Angehörige verloren. Er machte die Suche nach Gerechtigkeit für Millionen unschuldig Ermordeter zu seiner Lebensaufgabe. Er war wesentlich beteiligt nach dem Krieg an der Verhaftung von Nazi-Größen und Schlechtern des Holocaust. Es war 1942 im KZ in Lemberg. Der 34-jährige Wiesenthal wird zu einem 23-jährigen SS-Offizier gerufen, der im Sterben lag, angesichts des Todes gepeinigt von seiner Schuld und gequält in seinem Gewissen wegen seiner Gräueltaten. Der 23-jährige SS-Mann schildert Wiesenthal seine Verbrechen und bittet den Juden Wiesenthal stellvertretend um Vergebung. Er faltet die Hände in Erwartung einer Absolution, wie er es wohl aus der Kirche kannte. Wiesenthal saß noch einen Augenblick da, dann stand er auf und ging ohne ein Wort, ohne vergeben zu haben. Damit maße ich mir in keiner Weise an, das Verhalten Wiesenthals zu bewerten. Wer kann es nicht verstehen, dass er menschlich und emotional davon völlig überfordert war, angesichts des furchtbaren Leides, was den Juden im Allgemeinen und ihm persönlich zugefügt wurde. Wie schön wäre es gewesen, wenn Wiesenthal etwas Vergebendes, Versöhnendes hätte sagen können. Wie erleichternd wäre es wohl gewesen für den SS-Offizier und wohl auch für Wiesenthal selbst. Wiesenthal schildert dieses Geschehnis selbst in seinem 1970 erstmals in Deutschland erschienenen Buch »Die Sonnenblume«. Und es ist ja auch auffällig, dass er fast 30 Jahre nach diesem Geschehen noch darüber schreibt und er haderte mit seiner Entscheidung. Vielleicht wäre es ihm später lieber gewesen, er hätte damals die Kraft gehabt zu vergeben. Bezeichnenderweise lautete der Untertitel seines Buches über die Möglichkeiten und Grenzen der Vergebung. Eigentlich auch eine gute Überschrift über eine Predigt zu diesem Thema. Über die Möglichkeiten und Grenzen der Vergebung. Damit ein erster von vier Hauptpunkten: Gibt es Grenzen der Vergebung? Nun, es kommt halt schon darauf an, um was es geht. Es gibt halt Dinge, die stecken wir leichter weg, die fallen uns nicht schwer zu verzeihen. Bei anderen Dingen scheint es schier unmenschliche oder übermenschliche Kräfte zu benötigen, um Vergebung zuzusprechen, um Versöhnung wiederherzustellen. Darum am Anfang dieser krasse Gegensatz der beiden Beispiele. Wie gesagt, meine Cousine hat mir verziehen. Meine Tante und meine Mutter taten sich schon schwerer. Später haben sie sich ja wieder vertragen. Aber manchmal entstehen aus so kleinen Lächerlichkeiten Dinge, dass man es nicht fassen mag. Und dann wiederholen sich diese Kleinigkeiten und manchmal werden dann größere Kleinigkeiten daraus und es schaukelt sich dann hoch und verfestigt sich und gipfelt sich dann in Aussagen wie: Schon wieder die. Ist ja immer das Gleiche mit der. Der lernt es auch nie. Schon wieder der, den kennt man ja nicht anders. Wie die immer auftrumpft wegen einer Kleinigkeit. Wie schnell die beleidigt ist. Wie der keinen Fehler zugeben kann und immer die Schuld auf andere schiebt. Wie der immer vorne stehen und das große Wort führen muss. Mit der kommt man auch nur aus, wenn man ihr immer Recht gibt. Der arbeitet nur mit, wenn er den Vorsitz hat oder sonst einen wichtigen Posten. Und plötzlich setzt man sich nicht mehr neben diesen oder jenen, nicht mal im Gottesdienst. Auf einmal zieht man es doch vor, in einen anderen Hauskreis zu gehen. Und dann entstehen Geschichten, die über Generationen kolportiert werden und ganze Familien bleiben über Jahrzehnte auf Konfrontation. Ach, wie konnte das jetzt so weit kommen? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Durch das lächerliche Beispiel mit der Wasserpistole? Gibt es Grenzen der Vergebung? Wie ist das mit erlittenen, tatsächlichen, handfesten Ungerechtigkeiten? Mit falschen Anklagen, fiesen Verleumdungen, an denen wirklich nichts dran ist? Wo jemand wirklich übervorteilt wurde, etwa beim Teilen des Erbes. Wo jemand anderes immer vorgezogen wurde, die Schwester immer die Prinzessin von Papi und der Bruder immer der Liebling von Mami war. Wo so viel Schmerz und Bitterkeit da ist, weil seelische Wunden meist länger bluten als körperliche und die seelischen Narben so unendlich leichter wieder aufreißen als körperliche. Wie ist das bei Menschen, die Gewalt erlebt haben oder gar Missbrauch, körperlich, sexuell, seelisch, geistig oder geistlich? Gibt es Grenzen der Vergebung? Oh weh, was habe ich da nur angerissen? Wie soll ich denn das jetzt beantworten können? Ein zweiter Hauptpunkt. Ich möchte zwei bzw. drei Stichworte einbringen, die meines Erachtens mit der Sache zu tun haben, die uns meist Gegensätze scheinen, aber die doch näher beieinander liegen, als man denkt. Das eine Gerechtigkeit bzw. Gericht und das andere Rache. Rache. Da meinen wir ja, das ist etwas, das kommt in unserer Kultur nicht so vor. Wenn man Rache hört, dann denkt man an die Blutrache der Mafiosi auf Sizilien oder an Kulturen, wo Begriffe wie Familienehre eine sehr, sehr große Rolle spielen. Was machen diese Rächer? Sie wollen etwas wiederherstellen, wiedergutmachen, was beschädigt wurde. Sie halten Gericht und wollen damit Gerechtigkeit herstellen, so wie sie Gerechtigkeit verstehen. Deshalb meinen sie auch nicht unbedingt, dass sie etwas Unrechtes tun. Wie soll denn Gerechtigkeit herstellen etwas Unrechtes sein? Sie meinen, etwas zu tun, worauf sie ein Recht haben. Ein Beispiel von Rache. Am 1. Juli 2002, etwa nachts um 23:30, stießen bei Überlingen am Bodensee zwei Flugzeuge zusammen. Eines, ein russisches Passagierflugzeug der Bashkirian Airlines und eine Frachtmaschine der DHL. Alle 71 Insassen, meist Kinder und Jugendliche, kamen ums Leben. In der Unglücksnacht lief im zuständigen Kontrollzentrum in Zürich einiges schief. Der Fluglotse war allein und musste zwei Bildschirme beobachten. Das Warnsystem und das Telefon funktionierten aufgrund von Wartungsarbeiten nur eingeschränkt. Die Staatsanwälte in Konstanz und Winterthur ermittelten gegen 8 Mitarbeiter der Flugsicherheitsfirma Skyguide. Vielleicht können sich manche noch erinnern. Unter den Opfern waren auch die Frau und die beiden Töchter eines 49-jährigen russischen Bauingenieurs, Vitali K., der das nicht verkraftete. Am 24. Februar 2004 suchte Vitali K. den damals 36 Jahre alten, als Hauptschuldigen betrachteten Fluglotsen auf, in dessen Haus. Sie unterhielten sich erst, aber im Lauf des Gespräches eskalierte die Situation und Vitali K. erstach diesen Fluglotsen. Da gab es sogar mal vor einiger Zeit einen Fernsehfilm im deutschen Fernsehen drüber. Ich habe ihn zwar nicht gesehen. Vitali K. wollte selbst für das Recht sorgen und Rache üben und Gerechtigkeit herstellen und Schuld angemessen sühnen. In Römer 12, vorhin, es wurde gelesen, schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, sondern überlasst das Gott, der sagt, mein ist die Rache, ich werde vergelten. Mein ist die Rache, sagt Gott. Heißt das, dass Gott Rache übt? Etwas, was so negativ bei uns besetzt ist? Gott übt Rache? Interessant ist, wenn wir es in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes betrachten, das Wort für Rache heißt Dikä, das Wort für Gerechtigkeit heißt Dikä, das Wort für Rache heißt Ekdikä. Das klingt doch fast ganz ähnlich, hängt sprachlich zusammen. Wir könnten also das Wort Rache auch weitergeben mit für das Recht sorgen, Recht wiederherstellen. Darum die Aussage, das will Gott zu seiner Sache machen. Vitali K. wollte für das Recht sorgen, das Recht wiederherstellen, wollte Sühne und Vergeltung. Nun sagt Römer 12, Gott will für das Recht sorgen, für Gerechtigkeit. Dafür hat er auf Erden die Obrigkeit eingesetzt, bei uns die Justiz. Der Volksmund sagt, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Das Problem ist nur, dass wir nicht so viel Zeit haben. Jesus wird im Neuen Testament als Vorbild hingestellt, 1. Petrus 2, als er beschimpft wurde, beschimpfte er nicht zurück, als ihm Leid zugefügt wurde, drohte er nicht, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet, Gott. Und dennoch war das im Leben Jesu ja kein Duckmäusertum, das sich alles gefallen ließ. Nach seiner Gefangennahme fragte ihn der hohe Priester nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Was fragst du mich nach meiner Lehre? Ich habe immer frei und öffentlich gelehrt. Das findet einer von der Security des hohen Priesters zu unverschämt und gibt ihm eine Ohrfeige. Und Jesus sagt ihm: Wenn ich was Falsches gesagt habe, beweise es. Wenn nicht, warum schlägst du mich? Und vor Pilatus spricht Jesus eindeutig aus, dass Pilatus keine Macht über ihn hätte, wenn ihm das nicht von höherer Stelle gegeben wäre. Das heißt, natürlich ist es unsere Aufgabe und uns gestattet, aufzuklären, klarzustellen, ans Licht zu bringen, die Wahrheit zu vertreten, mit legalen und legitimen Mitteln dazu beizutragen, dass Gerechtigkeit entsteht und geschieht, allerdings ohne selbst neue Schuld zu verursachen. Gerechtigkeit, Gericht, was hat das mit Vergebung zu tun? Wenn wir nicht vergeben, bleiben wir, zumindest in gewisser Weise, auch in einer Haltung der Rache stehen. Emotional ausgedrückt, wir sind empört, wütend, verärgert, hassen. Auch wenn die Beispiele vorhin sehr krass waren, wir meinen in ähnlicher Weise ein Recht darauf zu haben, den die anderen jetzt so zu beurteilen bzw. zu verurteilen, so einzuschätzen, so einzustufen, so über sie zu reden und dann behandeln wir sie entsprechend. Wir sagen, da kann man sich aber auch aufregen, das kann man sich noch nicht gefallen lassen, der musste man mal übers Maul fahren. Wir rächen natürlich nicht, indem wir jetzt heftig gewalttätig werden, höchstens mit Worten oder mit Gedanken oder mit Gerede. Natürlich nicht zu dem Betreffenden selbst. Wir meinen, ein Recht darauf zu haben, ihm, ihr so böse zu sein, sie zu schneiden, zu missachten, negativ zu reden, anzuklagen. Und dieses vermeintliche Recht oder auch die Grenzen der Vergebung, die über unsere Kraft und Fähigkeiten gehen, drücken sich ja allermeist nicht primär in Gedanken und Überlegungen aus, sondern in Gefühlen, in Hass, Wut, Ärger, Bitterkeit, Kränkung, Zorn oder auch in Traurigkeit und Schmerz. Und damit wird es meist oder oft unkontrolliert. Ein dritter Hauptpunkt, ein Gleichnis Jesu, Matthäus 18, 21 bis 35. Ich lese das jetzt nicht vor, sonst wird die Predigt zu lang. Wobei ich fände es heute jetzt gar nicht schlimm, denn wie sage ich immer, ich habe nur Geduld für lange Predigten, wenn ich sie selber halte. Ja, der Anlass des Gleichnisses: Petrus fragt Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht es 7-mal? Bruder, das hört sich ja irgendwie so innergemeindlich an. Ne? Die Rabbiner lehrten, 3-mal am Tag solle man die gleiche Sache vergeben. Petrus setzt schon 7-mal an, also ist er ja ganz gut. 7-mal das Gleiche. 6-mal hat da jemand schon gesagt, oh, das tut mir aber leid. Und macht es ein 7. Mal nochmal, immer noch vergeben? In der Praxis kann das ganz schön nervig oder herausfordernd sein, aber genau das möchte Jesus von seinen Jüngern, so sagt er es auch wörtlich in Lukas 17. Dieses Gleichnis, von einem König ist die Rede und er steht im Gleichnis für Gott. Er zieht einen Verwalter zur Rechenschaft. Dabei kam raus, in der Kasse fehlten 10.000 Pfund oder Talente, je nach Übersetzung, die damals größte Geldeinheit. Wie viel war das wohl, 10.000 Pfund, 10.000 Talente? Ich möchte es mal versuchen, unsere Zeit zu übertragen. In Matthäus 20, Vers 2 wird der Tageslohn eines Arbeiters mit einem Denar oder einer Silbergrosche einer Drachme angegeben. Ein Silbergroschen war das 6000-fache Tageslohn eines Arbeiters. Und dann nochmal, das war dann ein Talent, und das dann nochmal 10.000, das war dann die Summe, die Jesus nennt. Für heutige Verhältnisse, wenn ich es recht gegoogelt habe, ist der gesetzliche Mindestlohn 8,50 Euro. Also für jemand, weiß ich, der die Predigt hält oder bei der Müllabfuhr arbeitet oder wie auch immer. Also 8,50 mal 8 Stunden, brutto netto gab es damals ja noch nicht. 8,50 mal 8 Stunden sind 68 Euro, das wäre der Tageslohn. Das mal 6.000 wäre ein Talent, also 408.000 Euro. Weil es 10.000 Talente sind mal 10.000, das gäbe dann 4 Milliarden 80 Millionen Euro Schulden. Ne, brutto, netto, ja, das bleibt ja vom Netto noch was übrig, wenn das Brutto da ist. Etwa 4 Milliarden Schulden, wie da wohl die Schufa-Auskunft ausgefallen wäre. Also eine schier irrational hohe Summe. Jesus will sagen, was wir an Schuld in unserem Leben vor Gott und Menschen anhäufen, können wir nicht gut machen, abarbeiten, ausgleichen. Der König sagt dann, naja, der hat so viel Schulden, kann sie nicht bezahlen, der Verwalter wird als Sklave verkauft, seine Frauen, seine Kinder auch, war wohl damals so üblich. Der Verwalter jammert und bettelt, und der König ist so barmherzig, er erlässt ihm die ganze Schuld. Dieser Verwalter geht weg vom König, trifft einen Kollegen, der ihm 100 Denare schuldet, also 100 Tageslöhne eines Arbeiters, also 100 mal 68 Euro, also 6.800 Euro. Ist auch noch ganz schön viel Geld, aber das kann der eine oder andere doch auch schon aufbringen. Aber auch der kann es trotzdem nicht bezahlen. Er jammert und bettelt auch, aber der erste Knecht lässt den dafür ins Gefängnis werfen. Die anderen Kollegen bringen es vor den König, der ist empört. Er sagt, du hättest dich erbarmen sollen, wie du von mir auch Barmherzigkeit erfahren hast. Und Jesus schließt, so wird euer himmlischer Vater mit euch umgehen, wenn ihr euch untereinander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder, seiner Schwester. Das ist jetzt wahrlich kein Satz, um den sich auf der Zunge zergehen zu lassen, denn der ist ganz schön hart. So wird euer himmlischer Vater mit euch umgehen, wenn ihr euch untereinander nicht vergibt. Ähnlich sprechen wir es ja im Vater unser aus, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die an uns schuldig werden. Wir sagen also zu Gott, er soll den Maßstab, wie er uns vergibt, daran ablesen, wie wir anderen vergeben. Schießen wir da nicht ein Eigentor? Ein vierter von vier Hauptpunkten. Was hilft uns dieses Gleichnis? Hilft es uns überhaupt was? Nun, Jesus war es wichtig, es zu erzählen. Dem Jünger und Schreiber des Neuen Testamentes Matthäus war es wichtig, es festzuhalten. Und Gott hat dafür gesorgt, dass es überliefert wurde, also muss es doch wohl einen Sinn haben. Es soll uns zweifellos vor Augen halten, dass wir alle selbst auf Vergebung angewiesen sind. Von Gott, von Mitmenschen, von denen, die mit uns zu tun haben, und dass wir deshalb einander vergeben sollen. Das Gleichnis sagt, dass Gott uns die Summe unserer Lebensschuld vergibt. Das könnten wir jetzt noch ausführen, etwa 2. Korinther 5, weil Jesus, der Gerechte, der keine Schuld hatte, stellvertretend sühnend für uns gestorben ist. Und dort am Kreuz ist alle Schuld gesühnt, für die Menschen sich rächen wollen und für die Menschen empört Wiedergutmachung fordern, auch die unsere. Das Gleichnis sagt uns, wir sollen bedenken, wir sollen barmherzig sein, und wenn wir barmherzig sind, müssten wir auch bedenken, wozu wir selbst fähig sind oder wären, wie wir uns verhalten hätten, wenn wir in dieser oder jener Situation oder Herausforderung oder Überlastung gesteckt hätten, vielleicht mit dem Ballast dieser oder jener Vergangenheit oder Prägung oder Familiengeschichte. Das Gleichnis kann uns helfen bei Beispielen wie eingangs geschildert mit der Wasserpistole. Damit meine ich natürlich nicht meine Cousine und mich, sondern meine Mutter und meine Tante. Bei solchen und ähnlichen und anderen oder vielleicht auch noch ein paar mehr Sachen, da kann man ruhig mal sagen, reißt euch zusammen. Fahrt mal wieder runter. Pflegt nicht eure Eitelkeit und Rechthaberei. Spielt nicht beleidigte Leberwurst. Kommt mal runter von eurem hohen Ross. Also so ein bisschen was von dem berühmten Tritt in den Hintern. Wie ist das aber mit den dauernden, schnippischen oder verletzenden Bemerkungen, mit der nervigen Rechthaberei? Nun, ob wir beleidigt oder verärgert oder gekränkt sind, liegt primär in unserer eigenen Verantwortung. Wie wir mit dem umgehen, was auf uns einströmt. Ob wir uns davon beleidigen oder verärgern oder kränken lassen und wie wir dann damit umgehen. Das ist unsere Entscheidung, ob wir dem anderen ein Recht geben, ein Urteil über uns zu sprechen und wir diesem Urteil zustimmen. Jetzt höre ich Bekannte von mir sagen, so kann auch nur ein kopfgesteuerter Mensch reden. Ich bin halt emotional. Ich koche dann hoch, mich regt das halt auf. Nun, auch der emotionale Mensch ist vom Kopf, von seinen Gedanken beeinflusst. Der hat vielleicht eine schnellere Leitung vom Kopf zu seinen Emotionen und dann geht das schneller. Aber beide Typen sind von dem Gedanken geleitet, zu meinen, sie hätten ein Recht auf Rache, ein Recht auf Empörung und Anklage, ein Recht für ihre Gerechtigkeit zu sorgen, indem sie Vergeltung üben und nicht vergeben. Und aus diesen Gedanken kommen dann die Handlungen und Gefühle. Immerhin ist auch interessant, vor diesem Gleichnis in Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dein Bruder an dir sündigt, drückst du jetzt mal anders aus, wenn du dich beleidigt oder gekränkt fühlst, dann geh hin zu ihm und rede mit ihm darüber. Vielleicht findet ihr wieder zueinander. Wenn er uneinsichtig ist, sagt Jesus, nimm dir vertraute Leute mit und versuche erneut, die Sache mit ihm zu klären. Nicht um ihn fertig zu machen, sondern um Versöhnung und Vergebung und damit Frieden zu erreichen. In Matthäus 5 sagt Jesus, wenn ihr zum Altar geht, euer Opfer zu bringen, also in den Gottesdienst, und ihr habt was gegeneinander, Zwist, Streit, Knatsch, dann versöhnt euch vorher. Römer 12 haben wir gelesen, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das kann unter Umständen brutal harte Arbeit sein. Zunächst in den Einstellungen, in den Gedanken, das Recht auf Rache und Vergeltung abzugeben, letztlich an Gott. Das kann brutal harte Arbeit sein, bis das sich auch in unseren Gefühlen auswirkt. Deswegen Römer 12 haben wir es gelesen, tut alles, zur Not gib deinem Feind zu essen und zu trinken, du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, versuch alles dem anderen zu verdeutlichen, dass dir an Frieden und Versöhnung gelegen ist und wenn du ihn so behandelst, dann wird es nicht aushalten können. Es ist eine geistliche Aufgabe, die Gott von uns erwartet, die dazugehört, wenn wir uns Christen nennen. Aber wie ist das denn jetzt mit den handfesten Dingen? Eine Erbstreitigkeit, ein Betrug? Nun, da könnten wir sagen, zum einen ist es eine Sache der Rechtsstaatlichkeit, der Justiz. Wenn es trotzdem nicht gut zu machen ist, wenn das schreiende Unrecht nicht wieder rückgängig zu machen ist, wenn die erlittene Ungerechtigkeit und Verleumdung nicht klargestellt werden kann, wenn der Schaden nicht bezahlbar ist, wie bei dem Fluglotsen? Wie ist es mit den fiesen oder bösen Worten, mit den jahrelangen Erniedrigungen, die wie ein Messer in die Seele gefahren sind und schier ewige Wunden hinterlassen haben? Es ist halt andererseits gar nicht so einfach zu sagen, du musst vergeben. Das klappt dann oft gar nicht so gut. Hat der Russe Vitali K. nicht neues Unrecht hervorgebracht durch sein Handeln? Psalm 37 lesen wir, wenn einem seine bösen Pläne stets gelingen, reg dich nicht auf, lass dich von Wut und Zorn nicht überwinden, ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber Unrecht. Es ging dem Vitali K. hinterher ja nicht besser, trotz seiner eigenmächtigen Rache. Es brachte ihm keine Erleichterung. Weil er suizidgefährdet war, kam er in die Psychiatrie. Wer Rache übt, wer nicht vergibt, dem geht es nicht besser. Der wird von seiner Bitterkeit zerfressen und geht zugrunde. Durch Nicht-Vergeben, durch Unversöhnlichkeit wird alles meist viel schlimmer, wird unsere Seele meistens kränker und das Magengeschwür immer ärger. Und wie ist es gar bei total heftigen Sachen, wie in Simon Wiesenthals Leben oder Missbrauchsopfern? Da klappt es ja schon gar nicht mit Appellen oder Forderungen. Da braucht man menschliche oder übermenschliche Kraft. Corrie ten Boom ist mir eingefallen. Die Generation Jugend ruft Jugend, wird auch sie noch kennen. Ja. Sie war Holländerin im Elternhaus, in ihrem Elternhaus, ein holländischer Uhrmacher, haben sie zur Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt, die wurden erwischt, kamen ins KZ. Ich meine, ihr Vater und auch ihre Schwester sind im KZ umgekommen. Und Corrie ten Boom ist nach dem Krieg durch die Weltgeschichte gereist und hat überall von Versöhnung und von der Liebe Gottes gepredigt. Wie konnte sie vergeben? Ich könnte mir vorstellen, dass sie wohl sagen würde, durch das Gebet und die Kraft Gottes, und das ist die übermenschliche Kraft, die wir brauchen. Ein praktischer Schritt dazu, ich habe letztens in einer Buchhandlung einen Buchtitel gesehen, der hieß, damit aus Trauma Trauer wird. Damit aus Trauma Trauer wird. Ich denke, das geschieht dadurch, dass man darüber reden kann, was unter Umständen gar nicht so leicht ist. Aber was benannt werden kann, da kann geholfen werden. Was benannt werden kann, darüber bekommt man Macht im positiven Sinn, eben man bekommt es in den Griff. Wir müssen uns dem Schmerz stellen, damit wir ihn verarbeiten können. Den Satz habe ich letztens im Fernsehen aufgeschnappt. Und Sie werden nicht glauben, wer den gesagt hat. Wir müssen uns dem Schmerz stellen, damit wir ihn verarbeiten können. Es klingt fast lächerlich, wenn ich sage, das war der neue Trainer vom VfB Stuttgart, Hannes Wolf. Die hatten das erste Spiel 4-0 gewonnen gegen Greuther Fürth und alle haben gejubelt. Und das zweite Spiel haben sie 0-5 verloren in Dynamo Dresden. Und dann sagt er da im Fernsehen, ich war erstaunt über diesen hochtherapeutischen Satz eines Fußballtrainers, wir müssen uns dem Schmerz stellen, um ihn zu verarbeiten zu können. Nun, ich war nie Bundesliga- oder Zweitliga-Fußballer, ich war immer nur vertrags- und vereinsloser Rumpelkicker auf unserem Dorfbolzplatz. Und trotzdem meine ich, sagen zu können, es gibt schier unendlich schlimmeren Schmerz als ein deftig verlorenes Fußballspiel. Aber im Prinzip ist es das Gleiche und richtig. Es ist hilfreich, wenn wir uns dem Schmerz stellen, um ihn verarbeiten zu können, als Voraussetzung vergeben zu können. Das ist oft ein langer, schmerzhafter Prozess, der viele Tränen zum Fließen bringen wird. Aber das ist gut und heilsam. Und auch da gilt das Psalmwort, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und das schafft man nicht alleine. Da braucht man Menschen, die einem dabei helfen. Liebe Freunde, Vertraute, Fachleute, therapeutische Seelsorger, vielleicht einen Psychotherapeuten. Das hilft dann auch zu erkennen, wie die Dinge in uns verknüpft sind, welche Erinnerungen hochkommen, wenn uns ähnliche Menschen begegnen wie die, die uns übel mitgespielt haben. Dann kommt man vielleicht drauf, warum der andere etwas abkriegt, weil es uns an frühere Begebenheiten und Konstellationen erinnert, weil der frühere Partner oder der Vater oder die Mutter immer so war und dann die Erinnerung etwas in uns auslöst. Oder wir merken dann durch die fachliche Hilfe, warum wir bei einer relativen Kleinigkeit, einer eigentlich so harmlosen Bemerkung oder Begebenheit schier ausflippen, weil das, was in uns aufploppen lässt, was für uns vielleicht gar nicht bewusst war oder was wir längst meinten, unter den Füßen zu haben. Und vielleicht schafft es der eine oder andere dann sogar, sich auch selbst zu vergeben. Ich möchte schließen: Möglichkeiten und Grenzen der Vergebung. Jesaja 48, Vers 18 steht: O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Ich möchte diesen Vers ein bisschen umformulieren und sagen: O, dass du erkennen würdest, was dir geschenkt werden kann, wenn du dich auf Gottes Gedanken und Maßstäbe und Einladung und Angebot einlässt und auch die damit verbundenen Mühen nicht scheust, so würde durch Vergebung tiefer Frieden in dein Leben kommen. Ich wünsche euch und uns allen, dass die Möglichkeiten der Vergebung alle Grenzen der Vergebung überwinden. Und da fiel mir noch der Psalm 18, Vers 30 ein: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, auch über die Grenzen der Vergebung. Amen.